und ich möchte gerne noch beten zum Anfang. Vater, wir wollen in dein Wort hineinschauen und wir wollen dein Wort verstehen. Und wir sind angewiesen darauf, dass du uns dein Wort ausleihst, dass du zu uns redest, unsere Herzen ansprichst. Und darum bitte ich dich. Amen. Ich stelle um in Schriftdeutsch. Wir haben Gäste, die das besser verstehen. Auch euch herzlich willkommen. Hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht, was du aus diesem Buch Kolosser mitnehmen willst? Seit dem 4. Februar sind wir am Kolosserbrief dran. Ist heute die 10. Predigt zum Thema. Wir hatten einen Unterbruch von etwa 6-7 Wochen. Was nimmst du mit aus dem Kolosserbrief? Hast du dir das schon mal überlegt? Wo hat Gott vielleicht dein Leben, deine Einstellung verändert? Nächste Woche wird Uli nochmals dazu predigen. Dann kommt ein Missionsgottesdienst. Und am 24. Juni hast du die Möglichkeit, uns teilhaben zu lassen an dem, was du erlebt hast, was dir wichtig wurde, wo Gott zu dir gesprochen hat. Am 24. Juni werden wir diese Serie zum Kolosserbrief abschließen mit einem Gottesdienst, mit den letzten Versen und der Möglichkeit zu Zeugnissen. Dies als Vorinfo, dass ihr vielleicht nochmal Revue passieren lassen könnt. Was habe ich eigentlich mitgenommen? Was ist seit Februar gegangen? Wie lange ist das her? Was hat mir Gott gezeigt? Ich freue mich darauf, von euch zu hören, was euch bewegt hat. Heute tauchen wir nochmals ein in die Frage, du kannst die erste Folie einblenden, wie verhält sich ein Mensch in seinen neuen Kleidern? Wir hatten die letzten 2 Predigten unter diesem Fokus, 3 Predigten. Jonas hat einen Einstieg gemacht mit diesem Blick, der auf das gerichtet ist, was im Himmel ist. Und danach haben wir angeschaut, was ist die Konsequenz davon, dass unser alter Mensch gestorben ist und da ein neuer Mensch ist. Wie sehen nun die Kleider dieses neuen Menschen aus? Und da hatten wir diese Auflistung. Das sind die Kleider des neuen Menschen, wo wir aufgefordert sind, diese anzuziehen. Und wir haben gesehen, wir können sie nicht selbst anziehen. Es ist der Heilige Geist, die sie uns anziehen muss. Es ist keine Moral, sondern es ist eine Veränderung, die der Geist Gottes bewirkt. Letztes Mal haben wir intensiv oder noch etwas intensiver nochmals betrachtet, was es bedeutet, wie wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen können. Wir haben auch die Parallele zum Epheserbrief gesehen und gemerkt, dass es da um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Und heute wollen wir anschauen, was bedeutet es nun, diese neuen Kleider im Einsatz zu haben. Wie äußert sich das im Verhalten untereinander, wenn Christen diese neuen Kleider bereit sind anzuziehen? Oder um es in den Worten mit der Parallele vom Epheserbrief auszudrücken, wie wirkt sich ein geisterfülltes Leben aus? In der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Paulus nimmt das auf im Kolosserbrief in 3 verschiedenen Unterpunkten. Wir werden, sehen, das Verhalten in der Ehe, wir werden sehen, das Verhalten in der Familie und letztendlich das Verhalten am Arbeitsplatz. Die neuen Kleider, die ein Christ anhat, die werden immer zuerst in der engsten Umgebung, das ist in der Familie und am Arbeitsplatz, wahrgenommen und zum Ausdruck kommen. Am Sonntagmorgen für 2 Stunden ein Schauspiel abzuziehen, den anderen etwas vorzumachen, ist so einfach. Aber Tag ein, Tag aus, zu Hause, der Familie, den Arbeitskollegen etwas vorzuspielen, das funktioniert nicht. Wir werden in ein paar Wochen wieder in unser Teenager-Sommerlager starten. 2 Wochen, weder die Leiter noch die Teenager werden sich etwas vorspielen können. Schon nur 2 Wochen, das geht nicht. Und so ist es mit diesen neuen Kleidern. Paulus zeigt auf, wenn ihr diese neuen Kleider anhabt, wenn ihr ein geisterfülltes Leben lebt, dann sind das die Hausordnungen. Dann werdet ihr euch so verhalten. Das ist die Folge davon. Danach sollten wir uns ausstrecken. Das Ganze ist im Imperativ formuliert. Einmal mehr, ein Befehl. Und dennoch müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder in Moral hineinkommen. Wir können es nicht selbst. Wir müssen es wirken lassen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen seine Kraft, um so zu leben, wie wir es jetzt dann gleich lesen werden. Vielleicht aber noch drei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung: Vor 2 Wochen haben wir den Text aus Kapitel 3, die Verse 5 bis 18 oder 17 gelesen. Und den Vers 11 habe ich euch in der Auslegung unterschlagen. Das hole ich heute nach. Denn dort steht im Vers 11, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Paulus weist darauf hin, vor Christus sind wir alle gleich. Vor Christus zählt nur, ob wir uns für ein Leben mit ihm entschieden haben oder für ein Leben ohne ihn. Das ist das Einzige, was zählt. Es zählt nicht, ob du Grieche bist oder Jude, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten, ob du Barbare bist, Sküte, das ist noch schlimmer als Barbare, der kennt überhaupt keine Regeln im Verhältnis zu den Juden. Es zählt nicht. Wichtig ist nur, hast du diese Beziehung zu Jesus Christus? Schaust du auf den erhöhten Christus im Himmel oder nicht? Das hebt aber nicht auf, dass wir noch einen gewissen Stand auf dieser Welt haben. Werden wir jetzt gleich sehen. Es kommt dennoch darauf an, ob du Mann oder Frau bist, ob du Elternteil oder Kind bist, ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist. Diese Grenzen werden nicht einfach verwischt. Auch wenn es im Hinblick auf unsere Ewigkeit, im Hinblick auf unsere Gemeinschaft mit Gott, nicht darauf ankommt, ob wir Mann oder Frau, Kind oder Eltern sind, und doch hat es auf unser Verhalten, auf unsere Rolle einen Einfluss. Erste Vorbemerkung. Zweite, wir werden gleich sehen, es sind 3 verschiedene Paarungen, die angesprochen werden. In der Ehe geht es um die Frau und den Mann. Dann wird es um die Kinder und die Eltern gehen und den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Interessanterweise wird immer zuerst die untergebene Seite angesprochen und dann die überordnete Seite. Immer beide Parteien werden angesprochen und es ist immer ein Machtgefälle vorhanden. Und dritte Vorbemerkung, das hat Gerrit auch schon angesprochen, diese christliche Haustafel finden wir in verschiedensten Briefen. Und am auffallendsten ist die Parallele auch hier wieder zu Epheser, wie schon letztes Mal. Darum werde ich auch immer die Parallelen zu Epheser einblenden, weil es uns hilft, das Ganze zu verstehen, einzuordnen. Im Epheserbrief ist Paulus noch ausführlicher als hier im Kolosserbrief. Wenn wir nun diesen Text zusammen lesen werden, macht es Sinn, dass wir uns alle eine wichtige, grundlegende Frage stellen. Und darum habt ihr auch diesen Zettel auf den Stühlen, die meisten. Ich habe nicht auf jeden Stuhl einen Zettel gelegt, aber es sollte aufgehen für die Anzahl Personen, wenn ihr Notizen machen wollt. Stellt euch jetzt beim Lesen dieses Textes folgende Frage: Bin ich bereit, dieses Ideal anzustreben? Will ich das? Bin ich bereit dazu? Und das wird natürlich weitere Fragen mit sich ziehen. Was könnte für mich schwierig werden? In meinem Alltag, in meiner Situation? Was wird mich an den Anschlag bringen? Wo regt sich in mir Widerstand, wo ich das vielleicht gar nicht will? Oder ab wann wäre ich nicht mehr bereit, diesen Aufforderungen von Paulus nachzukommen? Gibt es eine Grenze, wo ich sagen würde, nein, nicht mit mir? Darum, wer möchte, während dem Lesen des Textes und nachher während der Predigt, könnt ihr zu diesen 3 Bereichen eure Notizen festhalten. Vielleicht helfen sie euch am Schluss weiter. Wir lesen den Predigttext aus Kolosser 3, Verse 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven. Und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Der Einstieg von Paulus ist ja schon relativ heftig für 50% der Weltbevölkerung. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Auch Epheser ganz ähnlich. Eine Aussage der Bibel, die weltweit, vor allem in der westlichen Welt, sehr viel Empörung hervorruft. Wie veraltet ist denn dieses patriarchalische Weltbild, die Frau sich unterordnen? Sollten nicht gerade die Christen den Fokus auf Gleichberechtigung setzen? Das kann doch nicht sein. Was für ein Chauvinist ist denn dieser Paulus? Bevor wir uns empören und ausrasten, ein paar Dinge, die wir vielleicht zuerst genauer betrachten sollten. Ich denke, das wird oft verpasst in dieser Diskussion, hier etwas tiefer und genauer hinzusehen. Als erstes, Paulus gibt Anweisungen an Frauen und Männer. Wir werden nachher auf die Anweisung auch an die Männer kommen. Und ich bin überzeugt, nicht nur weil ich ein Mann bin, die ist genauso herausfordernd. Ich sage nicht herausfordernder. Ich glaube, beide, Frauen und Männer, haben unglaublich herausfordernde Anweisungen erhalten von Paulus. Das müssen wir uns mal bewusst sein. Beide werden angesprochen. Es geht nicht nur um die Frau. Das Zweite, wir dürfen die Parallele aus Epheserbrief nicht vergessen. Ganz grundsätzlich dürfen wir die nicht vergessen für diesen Abschnitt. Bevor Paulus im Epheserbrief zu den Frauen kommt, er redet in Vers 17, meine ich, oder 18, von der Erfüllung mit dem Geist. Lasst euch mit dem Geist erfüllen. Dann erklärt er, wie wir das tun können. Und dann ist die erste Aussage, bevor er zur christlichen Haustafel kommt, ordnet euch einander unter. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf die folgenden Aussagen. Diese grundsätzliche Unterordnung untereinander gilt über alle Lebensbereiche, auch in der Ehe. Der Christ ordnet sich seinem Gegenüber unter. Was bedeutet das? Er achtet sein Gegenüber höher. Er begegnet ihm in Demut. Kommen wir zurück vielleicht nochmals zu dieser Liste, die ich hier eingeblendet habe von vor 2 Wochen. Demut, Sanftmut, Freundlichkeit, herzliches Erbarmen. Das sind Charakterzüge. Und die kommen in dieser gegenseitigen Unterordnung zum Ausdruck, wie sie Paulus im Epheserbrief ganz klar auflistet. Gegenseitige Unterordnung. Ein grundsätzliches den anderen als höher achten oder dem anderen Wert geben und nicht mich als besser empfinden und stolz auf ihn herabschauen. Und das gilt auch für die Ehe. Mann und Frau sollen sich gegenseitig unterordnen. Aber dann kommt dieser Auftrag von Paulus hinein, die Frau soll sich unterordnen. Und er meint hier nicht ein Unterordnen in Form von Kuschen. Und alles tun, was der Mann sagt und du bist die Sklavin deines Ehemannes. Es geht Paulus darum, wenn auf einem Schiff 2 ranggleiche Offiziere sind, kann nur einer der Kapitän sein. Und er sagt, dieser Kapitän ist der Mann. Und das ist das, wie es dem Herrn gefällt, wie sich's gebührt in dem Herrn. Er verweist damit auf die Schöpfungsordnung aus 1. Mose, Kapitel 1, und 2 und 3. Wir haben das im Januar in einer Predigtserie ein wenig beleuchtet. Wer da näher einsteigen möchte, empfehle ich, hört diese 3 Predigten nochmals nach. Ich werde das nicht mehr näher ausführen heute Morgen. Einfach der Aspekt, es geht nicht um eine beherrschende Überordnung vom Mann, sondern um ein gemeinsames Miteinander. Aber der Mann als Haupt hat die letzte Verantwortung, er trägt die Verantwortung vor Gott. Und da soll sich die Frau unterordnen. Und vielleicht noch zu diesem Wort unterordnen. Das heißt wörtlich so viel wie unter einen Schutzschirm treten. Eigentlich etwas Schönes. Wenn die Sonne brennt, wenn der Regen in Massen strömt, dann stellen wir uns unter einen Schutzschirm. Und nun sagt Paulus der Frau, stelle dich unter den Schutzschirm deines Mannes. Er ist dein Schutzschirm. Positiv formuliert wird die Frau eingeladen, sich dem Schutz ihres Mannes anzubefehlen, hier darunter zu treten. Und so stellt sich die Herausforderung, die erste von 6 Herausforderungen heute Morgen an die Frauen, bin ich bereit, das zu tun? Bin ich bereit, mich meinem Ehemann, wenn ich verheiratet bin, unterzuordnen? Und zwar nicht murrend, knurrend, nörgelnd und ständig aufbegehrend und dann tue ich es halt, wenn du es unbedingt willst, sondern will ich das zu meiner Herzenshaltung machen? So wie Paulus das hier beschreibt, kann ich das? Will ich das? Und wie gesagt, Paulus, übrigens im Epheserbrief, Paulus führt das noch viel länger aus, darauf verzichte ich heute näher darauf einzugehen. Dann kommt er zu den Männern, der Paulus. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ist schon spannend, dass Paulus nun die Männer nicht aufruft und sagt, und nun nehmt diese Macht ein, die euch gegeben ist, und beherrscht eure Frauen. Nein, sagt er nicht. Er sagt, liebt eure Frauen, das ist euer Auftrag. Und ganz spannend, im Hinblick auf Epheser, wo er das begründet und sagt, ihr habt den Auftrag, eure Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und spätestens jetzt wird klar, es geht nicht um sexuelle Liebe, liebe Männer. Es geht um die Liebe, die Gott zur Gemeinde hat, zu den Menschen hat. Diese Liebe, die sich selbst aufgeopfert hat, für die Gemeinde gestorben ist. Das ist die Liebe, welche die Männer zu ihren Frauen haben sollen. Und jetzt spürt ihr, warum dieser Auftrag an die Männer genauso herausfordernd ist. Es geht um diese selbstaufopfernde Liebe, die der Mann seiner Frau gegenüber haben soll. Und er soll nicht bitter gegen sie werden. Wie schnell können wir Männer bitter werden, wenn wir das Gefühl haben, was habe ich heute meine Frau geliebt? Ich habe ihr sogar eine Blume geschenkt. Und es kommt einfach nichts zurück. Sie liebt mich nicht zurück. Sie unterordnet sich nicht. Und dann können die Männer relativ schnell bitter werden. Und Paulus sagt, werdet nicht bitter. Euer Auftrag ist zu lieben. Nicht Liebe zurückzuerwarten, sondern liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Und so die zweite Herausforderung, das ist das alles, was Paulus noch in Epheser dazu sagt, werden wir auch nicht näher darauf eingehen. Die Herausforderungen an uns Männer, sind wir bereit dazu? Wollen wir unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Pure Überforderung, wie auch für die Frauen. Sehr herausfordernde, überfordernde Aufträge. Will ich das tun? Kommen wir zum zweiten Bereich, die Familie. Auch hier wendet sich Paulus wieder zuerst an die Kinder, an jene, die sich unterordnen sollen. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Spannend ist, die Kinder werden direkt angesprochen. Die Kinder, vermutlich Kinder gemeint, die schon ein gewisses Alter haben, die das rein kognitiv verstehen und aufnehmen können. Wahrscheinlich auch Kinder, die bereits eine Beziehung zum Herrn haben, die sich nach einem Leben ausrichten möchten, das Gott gefällt. Heißt nicht, dass sie sich bereits für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Aber gerade in christlichen Familien, unsere Jael, unsere Mila, sie haben Gott gern, sie haben Jesus gern. Sie haben sich noch nicht für ein Leben mit ihm entschieden. Aber wenn wir ihnen sagen, es gefällt Gott, dass du uns gehorchst, ist das etwas, was sie versteht und was für sie ein Grund ist, uns zu gehorchen. Es gelingt nicht immer, aber es ist ein Grund zu gehorchen. Paulus verweist hiermit auf das 4. Gebot. In Epheser kommt das klarer raus, denn da erwähnt er das 4. Gebot sogar 1:1. Und er sagt ganz klar, es ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, liebe Kinder. Auf das du lange lebst in dem Land, das dir der Herr gegeben hat. Oder wie es da formuliert ist, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Was heißt Gehorsam? Vom 4. Gebot her gesprochen geht es darum, die Eltern zu ehren, ihnen Ehre zu erweisen. Es geht um einen grundsätzlichen Gehorsam, aber nicht um einen absoluten Gehorsam. Grundsätzlich sollen Kinder ihren Eltern gehorchen, sie ehren. Ehren heißt, etwas oder jemandem Gewicht geben. Kinder sollen zu dem Punkt kommen und sagen oder leben, meine Eltern sind gewichtig für mich. Ihre Meinung, ihre Anweisungen sind gewichtig zu mich. Ich ordne mich ihnen unter. Ich richte mich danach aus. Und dieses Ehren, dieses Gewichtgeben ist auch nicht vorbei, wenn wir ausgezogen sind. Ich merke das, wie sehr meine Mutter es schätzen würde, wenn ich mich regelmäßig bei ihr melde. Mein Vater ist da nicht so anspruchsvoll. Aber meine Mutter schätzt es, wenn die Kinder anrufen. Das ist sie ehren, ihnen Gewicht geben, erzählen, wie es mir geht, nachfragen, wie es ihnen geht. Meine Eltern sind noch nicht pensioniert, aber es wird schon bald die Zeit kommen, wo sie den Lebensabend genießen dürfen. Und mit dem Lebensabend ist auch ein Zerfall des Körpers einhergehend. Ehren, den Eltern Gewicht geben, bedeutet, sie auf diesem Abschnitt zu begleiten. Nicht einfach abzuschieben in ein Altersheim und sie dort verenden lassen, sondern auch auf diesem Abschnitt begleiten, mit ihnen unterwegs sein. Ihnen diese Ehre geben, sie sind Vater und Mutter, unabhängig davon, ob sie gute Vater und Mutter waren. Vater und Mutter ehren. Und somit ist jeder von uns herausgefordert, selbst jene, wo die Eltern unterdessen gestorben sind. Denn auch dann können wir Vater und Mutter noch ehren in unseren Worten. Nicht hochjubeln, aber auch nicht ungerechtfertigt kaputt machen vor anderen Leuten, wie schlecht das die Eltern waren. Jeder von uns ist hier herausgefordert. Bin ich bereit dazu, meine Eltern zu ehren? Angefangen bei den Teenagern, die noch zu Hause wohnen und heute hier drin sitzen. Bin ich bereit, meinen Eltern zu gehorchen? In allen Dingen. Es gibt eine Ausnahme, darauf komme ich später noch zu sprechen. Bis hin zu der älteren Generation, ob deine Eltern schon im Ruhestand sind oder nicht, ob sie alt und gebrechlich sind, bin ich bereit, meine Eltern zu ehren? Oder wo fällt mir das vielleicht schwer? Und dann kommt natürlich auch die Anweisung an die Eltern. Ganz konkret oder wörtlich wendet sich Paulus an die Väter. Auch im Epheser wendet er sich an die Väter. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Kränken bedeutet so viel, oder vom Spektrum her, ähnlich wie auch in Epheser, sie nicht zum Zorn reizen. Sie nicht zornig machen. Sie nicht quälen. Warum sind genau die Väter angesprochen? Vielleicht tendieren die Väter eher zu so einem solchen Verhalten. Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon oft erlebt, dass die Väter es schon im Griff haben, obwohl sie weniger zu Hause sind, in der Regel die Kinder zum Zorn zu reizen, so richtig herauszukitzeln, dass die Kinder explodieren. Und dann explodiert der Vater auch und das schaukelt sich hoch. Habe ich schon oft erlebt. Aber ich denke auch, dass die Väter hier angesprochen werden als Folge ihrer Hauptfunktion. Sie haben letztendliche Verantwortung, auch in Erziehung der Kinder. Sie tragen die Verantwortung dafür. Und es ist nicht so, dass es richtig wäre, wenn die Mütter ihre Kinder zum Zorn reizen würden, wenn sie sie kränken würden. Und darum rede ich hier von Eltern, obwohl wörtlich gesprochen die Väter angesprochen sind. Eine überstrenge Erziehung macht die Kinder letztendlich scheu, mutlos, sie könnten verzagen. Und das ist etwas, was heute angeblich in der Psychologie auch bekannt sei. Ich habe keine Psychologie studiert, aber ich habe das gelesen, dass man heute weiß, dass viele Depressionen oder Versagen von Kindern aus einer überstrengen oder auch aus einer oberflächlichen Erziehung und Beziehung kommen kann. Weiß die Bibel schon seit 2000 Jahren. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, kränkt eure Kinder nicht, dass sie nicht verzagen. Ich weiß nicht, wo du als Vater, als Mutter hier konkret herausgefordert bist. Ist etwas, was mir persönlich im Moment noch nicht so schwer fällt. Und dennoch glaube ich, für manche ist diese Herausforderung sehr herausfordernd, weil es sie bei einem Problempunkt erwischt, wo sie Mühe haben im Alltag. Bist du bereit, dieser Aufforderung nachzukommen? Sind wir bereit, nach diesem Ideal zu leben, diese Kleider im Alltag sichtbar zu werden, Geisterfüllung hier zu demonstrieren. Kommen wir zum dritten Bereich. Ähnlich wie die Anweisung an die Kinder ist auch die Anweisung an die Sklaven. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen. Und es geht nachher weiter mit einer Begründung, wo Paulus aufzeigt, ihr arbeitet letztendlich nicht für eure Herren. Vers 17, alles was ihr tut, in Werken oder in Worten, tut dem Herrn. Und das ist die Begründung, die Paulus hier wieder vorholt und sagt, euer Lohn, der kommt mal von Gott, das ewige Leben. Ihr tut alles, was ihr tut für Gott und darum tut anständige und gute Arbeit, auch wenn ihr nicht beobachtet werdet dabei. In der Antike war die Sklaverei eine etablierte Einrichtung. Es war normal. Bereits im Alten Testament haben wir x Ausführungen dazu, wie die Sklaverei zu funktionieren hat. Und es war ein Schutz für die Sklaven. Es war nicht zwangsläufig verächtlich oder negativ. Das Problem, es gab sehr negative Auswüchse. Sklaven wurden als Leibeigene gehalten, man durfte alles mit ihnen tun, man durfte sie auch umbringen, ohne vom Gesetz her dafür verantwortlich gemacht zu werden. Es ist aber nicht so, dass diese negativen Auswüchse an der Tagesordnung waren, müssen wir uns auch bewusst sein. Viele Sklaven nahmen sogar eine hohe Stellung in der Familie ein, wurden Teil der Familie, es gab also die ganze Bandbreite. Aber wenn wir uns bewusst sein, dass die Sklaverei durchaus auch negativ behaftet war, auch wenn wir nicht das Bild der Sklaverei in Amerika haben dürfen, hat es hier auch sehr negative Aspekte, vor allem aus dem römischen Kulturkreis. Wenn wir uns das bewusst machen, müssen wir sehen, heute als Arbeitnehmer geht es uns besser als manchen Sklaven. Paulus löst die Sklaverei nicht auf. Wir dürfen oder müssen diese Anwendung 1:1 auf uns Arbeiter heute übertragen. Es gibt nichts, keinen Grund, warum uns das ausnehmen sollte, auch wenn wir nicht Leibeigene sind. Die Anforderung an uns ist genauso, ordne dich deinem Chef unter. Mach gute Arbeit, auch wenn er nicht über deine Schulter schaut, was du am Bildschirm tust. Auch wenn er nicht auf der Baustelle ist und kontrolliert, ob du gute Arbeit machst. Es ist richtig, dass du gut arbeitest, wohlgefällig in den Augen Gottes. Du arbeitest letztendlich nicht für deinen Chef, sondern für Gott. Du tust es für ihn. Sind wir dazu bereit? Ich kenne eure Chefs nicht. Ich kenne eure Arbeitsplätze nicht. Bei Jonas kann ich nachfühlen, dass es für ihn nicht immer einfach ist mit mir im Büro. Aber bei allen anderen sind wir bereit dazu? Können wir so arbeiten, in allen Dingen unseren irdischen Herren unterordnen und gute Arbeit tun? In Epheser ganz ähnlich ausführlich erklärt. Paulus wendet sich als letztes dann noch an die Vorgesetzten. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Finde ich ganz spannend, wie Paulus hier argumentiert. Er sagt ihnen, liebe Herren, vergesst nicht, eure Sklaven sind auch Menschen. Sie haben eine anständige Behandlung verdient. Im damaligen Kontext könnte es auch heißen, auch ihnen soll ein Lohn bezahlt werden. Und bedenkt, auch ihr seid nicht die Höchsten der Nahrungskette. Auch ihr habt einen Herrn im Himmel, dem ihr mal Verantwortung ablegen müsst. Und darum geht mit euren Sklaven um, wie es sich gebührt. Und auch das können wir übertragen auf die Vorgesetzten der heutigen Zeit. Sind vielleicht nicht ganz so viele hier. Oder vielleicht als Teamleiter hier. Auch ihr geltet als Vorgesetzte. Seid ihr bereit, diese Aufforderung umzusetzen? Vielleicht können wir es auch noch auf den Gemeindealltag übernehmen. Teamleiter, Hauptleiter, Diakone, Älteste. Schaffen wir das? Wollen wir das? Sind wir bereit dazu, diese Anforderung zu leben? Haben wir da den richtigen Fokus? Wir haben diese drei Bereiche jetzt miteinander angeschaut. Und ich weiß nicht, welche Gedanken euch durch den Kopf gehen. Meine größte Frage war, okay, das geht ja alles gut, solange sich alle Parteien daran halten. Solange sich meine Frau unterordnet, fällt es mir relativ leicht, sie zu lieben. Das heißt nicht, dass ich es dann auch umfassend tue, aber es fällt mir viel leichter, als wenn sie sich nicht unterordnen würde. Und umgekehrt auch. Den Frauen fällt es doch einfacher, sich zu unterordnen, wenn sie geliebt werden. Genauso Kinder und Eltern. Wenn beide tun, was Paulus verlangt, okay, noch verständlich. Aber was, wenn die andere Seite nicht nach diesen Maßstäben lebt? Das ist doch die große Frage. Wie weit sollen wir da gehen? Was, wenn der Mann seine Macht missbraucht, seine Frau unterdrückt? Muss die Frau sich dann noch unterordnen? Was ist, wenn die Eltern ihre Kinder quälen, noch und noch? Müssen die Kinder noch gehorsam sein? Und was ist, wenn der Arbeitgeber sich als Sklaventreiber versteht? Muss der Arbeitnehmer gehorsam sich unterordnen, gute Arbeit abliefern? Oder hebt es die Anforderung an Frauen, Kinder, Arbeitnehmer auf? Wir können auch andersrum fragen, was ist, wenn sich die Frauen nicht unterordnen? Wenn sie versuchen, ständig zu sagen, wo es lang geht, ihren Mann versuchen zu erziehen und ihn als weiteres Kind betrachten, braucht er sie noch zu lieben? Was ist, wenn die Kinder ständig ungehorsam sind? Müssen die Eltern dann noch nett zu ihnen sein? Sollen sie sich immer noch nicht zum Zorn reizen? Oder wäre es dann nicht mal dran, ihnen mal zu zeigen, wie mühsam das ist? Und wie ist das für die Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber ständig im Internet hängt, keine gute Arbeit abliefert, frech ist, fordernd ist? Hat der Chef doch noch eine Verantwortung, diesen Sklaven, diesen Mitarbeiter gerecht zu behandeln? Oder sollte er hier auch mal den Pflug runterlassen und zeigen, wo der Bartli den Most hält? Ich denke, die Antwort auf diese Fragen von beiden Seiten her gesehen ist beides mal dieselbe Antwort. Nein, es hebt die Anforderung nicht auf. Und ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die du dir erhofft hast. Nein, das Verhalten deines Gegenübers hat keinen Einfluss darauf, ob du dich trotzdem noch dem unterordnen sollst, was Paulus sagt. Warum? Weil Paulus nirgends dieses Verhalten vom Verhalten deines Gegenübers abhängig macht. Er macht es davon abhängig, dass unser Blick auf Jesus gerichtet ist. Er macht es davon abhängig, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt und dass wir uns ausstrecken nach diesen neuen Kleidern, die wir am Anfang gesehen haben, und sagt, diese neuen Kleider kommen so in deinem Alltag zum Tragen, unabhängig davon, wie sich dein Gegenüber verhält. Oder um es mit den Worten von Epheserbrief zu sagen, ein geisterfüllter Christ wird sich so verhalten, unabhängig davon, wie sich die Gegenpartei verhält. Da zeigt sich, ob jemand mit Gott unterwegs ist, ob er diesen Fokus auf den erhöhten Christus hat oder ob er auf die irdischen Dinge schaut. Und jetzt wird es so richtig herausfordernd. Die einzige Einschränkung, die wir haben und geltend machen können, und das ist die große Verschnaufpause für die Kinder, die Teenager unter uns, aber sie ist nur sehr klein, diese Ausnahme. Das, was der Petrus den Hohepriestern sagt, den Pharisäern sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sobald jene Partei, die Verantwortung hat, die Macht hat, wo man sich unterordnen soll, Dinge verlangt, die widergöttlich sind, brauchen wir nicht mehr zu gehorchen. Das ist die einzige Ausnahme. Es gibt viele andere Punkte, die vielleicht nicht sinnvoll sind, die mühsam sind, die das Ganze schwierig machen, aber das hebt nicht auf. Sondern unser Blick soll auf Gott gerichtet sein, auf den Himmel gerichtet sein, auf Jesus, der uns helfen will. Es bleiben enorm viele Spannungen bestehen. Viele Spannungen, die einige von euch schon erlebt haben oder vermutlich aktuell erleben. Wo ihr sagt, aber wie geht das, Benny? Wie soll ich das umsetzen in meinem Leben? Du kennst meinen Mann nicht zu Hause. Du kennst meine Frau nicht. Wenn du wüsstest, wie es an meinem Arbeitsplatz zu und her geht, wie meine Kinder zu Hause tun. Wenn du wüsstest, was meine Eltern von mir erwarten, ich muss sogar den Geschirrspüler ausräumen. Oder vielleicht schlimmere Dinge. Wenn du das wüsstest, würdest du das immer noch sagen? Und ich würde sagen, ja, ich würde das immer noch sagen, so hart es ist, weil Paulus es sagt. Weil es keine Frage des Gegenübers ist, sondern eine Frage meiner Ausrichtung auf Jesus. Und das ist auch die große Hilfe, der große Lichtblick im Ganzen. Dieser Jesus ist es ja, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Er ist es, der uns die Kraft gibt, so zu leben. Diese neuen Kleider werden uns vom Geist Gottes angezogen. Es ist die Frucht des Geistes. Und darum ist auch dieser Lebensstil, den Paulus hier von uns fordert, erwartet, etwas, was wir nur aus dem Geist Gottes kennen. Und das möchte ich einmal mehr betonen. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir können es nur aus der Kraft Gottes. Und darum, wir haben zwei verschiedene Parteiungen unter uns heute Morgen. Die einen sind jene, die sagen in allen drei Bereichen, mir geht es super, ich habe ein super Umfeld, klar ist es herausfordernd, mich so zu verhalten, aber es sollte mit Gottes Hilfe eigentlich möglich sein. Und euch, die ihr so denkt, möchte ich ermutigen, bleibt dran, richtet euch auf Gott aus und lebt aus seiner Kraft und seiner Hilfe. Und dann haben wir die andere Partei, jene, die sagen, in einem oder mehrerer dieser Bereiche steht es ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie ich da weitermachen soll. Geschweige denn weiß ich nicht, wie ich diese Anforderung leben soll. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, schaut umso mehr auf Christus. Schaut umso mehr auf diesen erhöhten Jesus, der uns seine Kraft durch den Heiligen Geist verheißen hat, um dennoch diese Anforderung zu leben. Fleht und bittet um seine Hilfe und stellt euch umso mehr unter sein Wort. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen das. Aber gerade dort, wo die Spannungen extrem sind, habe ich den Eindruck, brauchen wir es oft noch mehr. Ihr habt diesen Zettel. Ich weiß nicht, ob ihr damit gearbeitet habt heute Morgen. Ihr habt dort die Möglichkeit, zuunterst einen konkreten Schritt für die Zukunft zu notieren. Nicht nur für heute Nachmittag oder morgen, sondern etwas, wo ihr sagt, das möchte ich angehen mit Gottes Hilfe. Für mein Leben, da soll sich was verändern. Wir werden eine Zeit der Besinnung haben, wo du diese Punkte nochmals durchgehen kannst mit Gott. Gibt es etwas, wo du dir Veränderung wünschst von mir? Vielleicht habt ihr einen Punkt, wo ihr sagt, es ist mir fast unmöglich, das einzuhalten. Geht ins Gebet. Bittet Gott um Hilfe. Ich würde vorschlagen, dass wir anschließend an diese Zeit, werde ich beten mit uns, dass wir das Lied nochmals singen, mit allem, was ich habe. Dieses Lied nochmals singen und diesem Jesus zusprechen, mit allem, was ich habe, will ich dir dienen. Auch in diesen Punkten, auch wenn es mir schwerfällt. Ich brauche aber deine Hilfe. Nehmen wir uns eine Zeit der Stille und dann gehen wir über in Gebet und dieses Lied.